Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 7: Motorik und Sensorikentwicklung. Abschnitt 7.1: Motorikentwicklung. Am Anfang der Motorikentwicklung stehen die angeborenen Reflexe des Säuglings im Vordergrund, während eine gezielte Steuerung der Motorik noch sehr rudimentär erfolgt. Die Reflexe dienen der ersten Anpassung des Säuglings an seine Umgebung. Sie bilden die Basis für die folgende motorische Entwicklung, da die Motorikentwicklung teilweise auf den ursprünglich vorhandenen Reflexen aufbaut. Im Folgenden sollen einige frühkindliche Reflexe kurz beschrieben werden. Die überlebenssichernde Funktion von Reflexen wird unmittelbar beim Saugreflex sichtbar, der ausgelöst wird, sobald sich die Brust oder die Flasche dem Säugling nähert bzw. seinen Mund berührt. Siehe dazu auch die Abbildung 7.1 des gedruckten Lehrbuches. Schon bevor der Saugreflex ausgelöst wird, kann der Rooting-Reflex in Erscheinung treten, wenn man beispielsweise den Säugling an der Wange berührt. Der Säugling wendet sich nun reflektorisch der Berührung zu, in der Erwartung, dass sich dort die Nahrungsquelle, Brust oder Flasche, befindet. Berührt man die Handflächen des Säuglings, wird der Greifreflex ausgelöst. Siehe dazu auch Abbildung 7.2 des gedruckten Buches. Der Säugling umfasst den berührenden Gegenstand, zum Beispiel den hingehaltenen Finger, und hält sich dabei so fest, dass er sogar sein eigenes Gewicht halten kann. Da der Säugling noch Schwierigkeiten hat, reflektorische Impulse kortikal zu hemmen, fällt es ihm dabei schwer, eine einmal eingegangene Umklammerung aktiv wieder zu lösen. Der Greifreflex kann auch an den Füßen ausgelöst werden. Auch beim Greifreflex ist die ursprünglich überlebenssichernde Funktion erkennbar, da er vermutlich dem Anklammern an die Mutter diente. Der Schreitreflex kann ausgelöst werden, indem man den Säugling leicht nach vorne gebeugt hält und die Füße eine Fläche berühren lässt. Siehe dazu auch Abbildung 7.3 des gedruckten Buches. Der Säugling zeigt daraufhin Schreitbewegungen, die an Laufen erinnern. Ähnliches gilt für den Schwimmreflex im Wasser. Als einer der dramatischsten Reflexe gilt der Moro- oder Schreckreflex, der ausgelöst wird, wenn sich der Säugling erschrickt, zum Beispiel bei lauten Geräuschen wie dem Zuschlagen einer Tür. Er besteht aus einer Reihe schneller rhythmischer Bewegungen der Extremitäten, insbesondere der Arme und Hände, die ursprünglich vermutlich der Anklammerung an die Mutter dienten. Sehen Sie hierzu auch das Webvideo Frühkindliche Reflexe auf www.lehrbuch-psychologie.de. Ein Teil der Reflexe verschwindet wieder, während ein weiterer Teil erhalten bleibt. Zu den Reflexen, die erhalten bleiben, gehören der Rückziehreflex bei schmerzhafter Berührung und die Blinzelreaktion bzw. das reflektorische Schließen der Augen bei hellen Lichtreizen. Zu den verschwindenden Reflexen zählen beispielsweise der Schreitreflex und der Mororeflex. Für die verschwindenden Reflexe gibt es jeweils spezifische Zeitfenster, in denen sie zurückgebildet sein sollten. Für den Mororeflex gilt beispielsweise, dass er spätestens nach 6 Lebensmonaten verschwunden sein sollte. Fehlende Reflexe oder Abweichungen von den Zeitfenstern können auf neurologische Störungen hinweisen. Von vielen Reflexen wird angenommen, dass sie als Ausgangspunkt für komplexere motorische Abläufe dienen. So wird vom Greifreflex vermutet, dass er die Basis für den Aufbau einer späteren gezielten Greifbewegung bildet. Die ursprüngliche Reflexbewegung wird dabei in überformter Weise in einen Bewegungsablauf integriert. Teilweise dürften Reflexe das Lernen erleichtern, da sie bestimmte Abläufe vorprogrammieren, zum Beispiel der Schreitreflex, das Gehen. Möglicherweise ist dies eine Erklärung für das Phänomen, dass manche Bewegungsabläufe auch ohne ausgedehnte Erfahrungen schnell erlernbar sind. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Motorikentwicklung am Beispiel der Greifbewegung. Exkurs: Motorikentwicklung am Beispiel der Greifbewegung. Das allgemeine Prinzip der Motorikentwicklung lässt sich am Beispiel der Greifbewegung verdeutlichen. Am Anfang der Entwicklung erfolgt das Greifen reflektorisch und auch das Lösen von einem umgriffenen Gegenstand gelingt dem Säugling nur mit Mühe. Erst mit etwa 3 bis 4 Monaten gelingen erste kontrollierte Greifbewegungen, wobei eine Koordination von Arm- und Körperbewegungen und eine Verknüpfung mit sensorischen Informationen notwendig sind. Dadurch können zunehmend auch längere Verhaltensketten gebildet werden, die zum Beispiel aus dem Aufrichten des Oberkörpers und der damit koordinierten Greifbewegung bestehen. Die Schritte, die zu einer gezielten Greifbewegung erforderlich sind, werden im Laufe der Entwicklung zunehmend automatisiert, sodass sie kaum noch Arbeitsspeicherkapazität benötigen. Hinzu kommt, dass auch verfeinerte Greifbewegungen ermöglicht werden. Nachdem Gegenstände in frühen Entwicklungsstadien mit der ganzen Hand gegriffen werden, kann später auch der Pinzettengriff Verwendung finden. Dabei wird der Gegenstand zwischen Daumen und Zeigefinger gefasst. Es wird zunehmend nach der Art des Gegenstandes differenziert und je nach Situation zwischen verschiedenen Greifarten variiert. Exkurs Ende. Das allgemeine Prinzip der Motorikentwicklung besteht darin, dass zunächst einzelne Bewegungsabfolgen erlernt werden. Es folgen eine Koordination der einzelnen Bewegungen und eine Integration der Bewegungen in längere Verhaltensketten. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer zunehmenden Automatisierung der Einzelabfolgen, wobei dies gleichzeitig den Arbeitsspeicher entlastet und dadurch Kapazität für weitere Informationsverarbeitungsprozesse schafft. Gegebenenfalls kommt es weiterhin zu einer zunehmenden Verfeinerung durch eine Anpassung der Verhaltensabfolgen an spezifische Umgebungsbedingungen. Eine der wichtigsten motorischen Errungenschaften im Kleinkindalter bezieht sich auf das Laufen. Solange der Säugling überwiegend liegt, ist sein Wahrnehmungsspektrum sehr eingeschränkt und auf die Informationen beschränkt, die ihm seitens der Interaktionspartner angeboten wird. Dies ändert sich, sobald der Säugling sitzen kann. Durch die nun aufrechte Haltung erweitert sich das sensorische Spektrum erheblich, insbesondere die visuelle Information. Geradezu ein Quantensprung ergibt sich, wenn das Kind sich aktiv fortbewegen kann. Zunächst durch Krabbeln, noch deutlicher durch Laufen. Nun kann das Kind die Informationsquellen, die es interessieren, aktiv aufsuchen. Die einzelnen Entwicklungsschritte beim Übergang vom Liegen bis zum Laufen finden sich im gedruckten Buch in Tabelle 7.1. Bei den Monatsangaben handelt es sich um Durchschnittswerte, wobei sich deutliche individuelle Unterschiede zeigen. Auch die Entwicklungsabfolge ist nicht einheitlich. Es gibt Kinder, die zunächst krabbeln, bevor sie laufen. Und es gibt ebenso Kinder, die die Phase des Krabbelns vollständig oder fast vollständig überspringen, ohne dass sich dadurch Nachteile für die weitere motorische Entwicklung ergeben. Der neuerdings verstärkt zu beobachtende Trend, dass weniger Kinder krabbeln, bevor sie laufen, könnte mit den Kampagnen zur Reduktion des plötzlichen Säuglingstods zusammenhängen, da dadurch nur noch wenige Kinder in Bauchlage schlafen. Aus der Bauchlage wiederum ist es einfacher, in eine Krabbelposition zu gelangen, als aus der Seiten- oder gar Rückenlage, die zunächst eine Körperdrehung erfordern. Siehe dazu Siegler, Deloach und Eisenberg, 2011. Insgesamt ist die Motorikentwicklung als ein Zusammenspiel von Reifung und Lernen zu charakterisieren. Auf der einen Seite müssen bestimmte Reifungsgrundlagen vorhanden sein, wie beispielsweise die Myelinisierung der Nervenbahnen sowie die Ausbildung der Hirnareale, die für die motorische Steuerung zuständig sind. Auf der anderen Seite sind Lernerfahrungen erforderlich, um eine Abstimmung zwischen Motorik und Umgebungserfordernissen zu ermöglichen. Dies lässt sich beispielsweise bei blind geborenen Kindern zeigen, bei denen die fehlende visuelle Stimulation mit einer verzögerten Motorikentwicklung verbunden ist. Hier zeigen sich nach Angaben von Lefzion Korach, Tennenbaum, Schnitzer und Ornoy, 2000, bei fast allen Motorikleistungen leicht bis deutlich verzögerte Entwicklungen, da die Koordination zwischen der Motorik und den Anforderungen der Umgebung erschwert ist. Durch Interventionen, die die fehlende visuelle Erfahrung kompensieren, wie verstärkte Stimulation mit Objekten, Kopplung von Objekten mit auditiven Stimulationen etc., können die Defizite blind geborener Kinder teilweise wieder kompensiert werden. Das Beispiel zeigt jedoch, dass neben der Reifung auch die Erfahrung mit der Umgebung bei der Motorikentwicklung von Bedeutung ist. Einen entscheidenden Anteil daran hat die Sensorikentwicklung, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Abschnitt 7.2 Sensorikentwicklung. Im Säuglingsalter ergibt sich ein grundsätzliches Problem beim Nachweis von Sinnesleistungen. Da die Säuglinge ihre Wahrnehmungen nicht verbal zum Ausdruck bringen können, müssen andere Methoden genutzt werden, um etwas über ihre Wahrnehmungsleistungen zu erfahren. Am häufigsten kommen dabei das Präferenzparadigma und das Habituations-Dishabituationsparadigma zum Einsatz. Verdeutlichen lässt sich dies sehr gut am Beispiel der Bestimmung des visuellen Auflösungsvermögens. Die Fragestellung ist dabei, wie sich die Sehschärfe eines Säuglings feststellen lässt. Das einfachste Verfahren besteht im Einsatz der Präferenzmethode. Dem Säugling werden in einem bestimmten räumlichen Abstand zwei Flächen präsentiert. Die eine Fläche enthält ein Streifenmuster, während die zweite Fläche einheitlich grau ist. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 7.4 des gedruckten Buches dargestellt. Das Besondere dabei ist, dass das Streifenmuster ebenfalls als einheitlich graue Fläche erscheint, wenn das visuelle Auflösungsvermögen nicht ausreicht, um die Streifen voneinander zu differenzieren. Ist das Auflösungsvermögen zur Differenzierung zu niedrig, erscheinen beide Flächen also gleichermaßen grau. Andernfalls erkennt der Säugling die Streifen und kann sie von der grauen Fläche unterscheiden. Da ein Streifenmuster gegenüber einer gleichmäßig grauen Fläche präferiert wird, schaut der Säugling länger auf die Fläche mit dem Streifenmuster, wenn er die Streifen differenzieren kann. Andernfalls schaut er auf beide Flächen gleich lang. Aus dem Blickverhalten des Säuglings kann man nun also auf seine Differenzierungsfähigkeit schließen. Eine Alternative zu diesem Verfahren ergibt sich aus der Kombination mit der Habituations-Dishabituationsmethode. Man präsentiert dem Säugling zunächst mehrmals nacheinander zwei graue Flächen in einem bestimmten räumlichen Abstand, zum Beispiel mit Hilfe eines Monitors, bis der Säugling habituiert ist. Im Anschluss wird eine der grauen Flächen durch ein Streifenmuster ersetzt. Man kann dabei die Breite der Streifen zunächst so einrichten, dass eine Differenzierung anfangs noch nicht gelingt. Im Laufe von mehreren weiteren Durchgängen wird der Abstand zwischen den Streifen dann zunehmend vergrößert. Es ist dabei zu erwarten, dass der Säugling dishabituiert, sobald er die Streifen von der grauen Fläche unterscheiden kann. Er wird nun das Streifenmuster länger betrachten als die graue Fläche. Das Streifenmuster, bei dem die Dishabituation erfolgt, gibt dann Aufschluss über das visuelle Auflösungsvermögen des Säuglings. Diese und ähnliche Techniken werden genutzt, um die Sinnesleistungen von Säuglingen zu bestimmen. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt zunächst bei der visuellen Wahrnehmung, bevor auf weitere Sinnesleistungen eingegangen wird. Visuelle Wahrnehmung. Durch Verwendung von Präferenz- und Habituationsmethoden ließ sich feststellen, dass das visuelle Auflösungsvermögen erst in den ersten Lebensmonaten nach der Geburt seine volle Leistungsfähigkeit erreicht. Das zunächst noch relativ geringe Auflösungsvermögen bietet auch eine Erklärung dafür, dass Säuglinge am Anfang ihrer Entwicklung einfache Schachbrettmuster mit wenigen großen Quadraten komplexeren Schachbrettmustern mit vielen kleinen Quadraten vorziehen. Da bei einem komplexen Muster das Auflösungsvermögen nicht ausreicht, um die Quadrate des Schachbrettmusters voneinander zu differenzieren, erscheint es als gleichmäßige Fläche. In dem einfacheren Muster sind dagegen die Quadrate voneinander differenzierbar, sodass es dem Säugling interessanter erscheint als eine Fläche mit homogener Farbgebung. Betrachtet man die Augenbewegungen eines Säuglings beim Abtasten eines visuell dargebotenen Objektes, erfolgt das Abtastverhalten anfangs noch recht unsystematisch. Bei der Darbietung eines Dreiecks richtet ein neugeborener Säugling beispielsweise seine Augen möglicherweise nur auf eine der Kanten, während ein älterer Säugling alle Kanten betrachtet. Das teilweise recht unsystematische Abtasten kann Folge des mangelnden visuellen Auflösungsvermögens oder einer mangelnden Fähigkeit zur gezielten Steuerung der Augenmuskulatur sein. Es ist aber darüber hinaus möglich, dass noch kein Plan für ein systematisches Mustererkennen vorliegt. Da das Muster für den Säugling ohnehin nichtssagend ist, sind alle Bildteile gleich wichtig oder unwichtig. Es wird nicht systematisch versucht, etwas zu erkennen. Dies gilt zum Beispiel für Form- oder Musterwahrnehmungen, wie dem Abtasten eines Dreiecks. Wenn man die visuellen Präferenzen insgesamt betrachtet, so lässt sich feststellen, dass am Anfang der Entwicklung die folgenden Musterpräferenzen erkennbar werden: einfache vor komplexen Mustern, symmetrische vor unsymmetrischen Mustern, die äußeren vor den inneren Konturen, kurvilineare vor geradlinigen Mustern und bewegte vor unbewegten Mustern. Für die Praxis: Säuglingspräferenzen und Umweltgestaltung. Die Kenntnis der Präferenzen kann unter anderem bei der Auswahl geeigneten Spielzeugs für Säuglinge hilfreich sein. So bevorzugen Säuglinge bewegtes Spielzeug mit kontrastreichen Farben und wenig Detailreichtum, da dies ihren Wahrnehmungsfähigkeiten entspricht. Durch die Kenntnis und den gezielten Einsatz von Präferenzen ist es also möglich, die Umwelt eines Säuglings anregungsreich zu gestalten und dabei gleichzeitig eine Überstimulation zu vermeiden. Die Präferenzen können auch genutzt werden, um die Aufmerksamkeit eines Säuglings zu lenken. Zum Beispiel durch bewegte Objekte, auf die ein Säugling in der Regel mehr Aufmerksamkeit richtet, als auf unbewegte Objekte. Praxisbeispiel Ende. Es ist weiterhin interessant, dass schon sehr früh eine Präferenz von Gesichtern vor anderen ähnlich komplexen Objekten zu erkennen ist. Siehe dazu Mondloch et al. 1999. Die Präferenz für Gesichter korrespondiert mit der Präferenz für Symmetrien. Es lässt sich jedoch zeigen, dass die Gesichtspräferenz nicht vollständig durch die Präferenz für Symmetrie erklärbar ist, da ein Gesichtsmuster vor anderen ebenfalls symmetrisch angeordneten Mustern präferiert wird. Dies lässt sich beispielsweise im Vergleich der Blickdauern bei Gesichtern und sogenannte Greebles zeigen. Bei den Greebles handelt es sich um Kunstfiguren, die, wie ein Gesicht, symmetrisch aufgebaut und gleichzeitig ähnlich komplex wie ein Gesicht sind. Ein Beispiel für eine Greeble-Figur zeigt Abbildung 7.5 des gedruckten Buches. Quinn et al. 2008 konnten weiterhin zeigen, dass eine Präferenz für Gesichter besteht, die dem Geschlecht der Hauptbezugsperson entsprechen. Da dies in westlichen Kulturen häufig die Mutter ist, werden in der Regel weibliche vor männlichen Gesichtern bevorzugt. Zusätzlich werden häufig Gesichter der eigenen Ethnie vor Gesichtern fremder Ethnien präferiert, wobei dieser Effekt mit dem Ausmaß der Erfahrung erklärt werden kann, da die Säuglinge zunehmend lernen, Gesichter der eigenen Ethnie von anderen Gesichtern zu differenzieren. Siehe Kelly et al. 2005. Ab einem Alter von etwa 6 Monaten lässt sich zusätzlich beobachten, dass die Diskriminierungsfähigkeit zwischen Gesichtern fremder Ethnien zunehmend nachlässt. Dieses auch als Other-Race-Effekt bezeichnete Phänomen bedeutet beispielsweise, dass sich für europäische Kinder die Unterscheidungsfähigkeit für Gesichter asiatischer Ethnien zunehmend reduziert, während bei asiatischen Kindern umgekehrt die Diskriminierungsfähigkeit für europäische Gesichter nachlässt. Siehe dazu St. Grigoli und Deschonen 2004. Musterergänzungseffekte. Mit der Verbesserung des Abtastverhaltens und des visuellen Auflösungsvermögens kommt es zu einer zunehmenden Integration von Musterelementen zu Gesamtmustern. Interessanterweise werden die Musterelemente nicht isoliert betrachtet, sondern es kommt sogar schon zu Musterergänzungseffekten. Beim Betrachten der Abbildung 7.6 des gedruckten Buches sehen Erwachsene beispielsweise ein virtuelles Quadrat. Es kommt also zu einem subjektiven Musterergänzungseffekt. Kann dieser Effekt auch schon bei Säuglingen nachgewiesen werden? Hören Sie dazu den folgenden Exkurs: Nachweis der Wahrnehmung eines virtuellen Quadrats im Säuglingsalter. Exkurs: Nachweis der Wahrnehmung eines virtuellen Quadrats im Säuglingsalter. Da der Säugling nicht mitteilen kann, ob er das virtuelle Quadrat sieht, kann die Habituationstechnik eingesetzt werden, um die Existenz des Musterergänzungseffekts bei Säuglingen nachzuweisen. Dazu wurden in einer Studie von Gim 1990 drei Monate alte Säuglinge zunächst an ein Quadrat habituiert. Danach sahen sie entweder das Muster mit einem virtuellen Quadrat oder ein anderes Muster. Die Säuglinge schauten nun länger, wenn eines der Diagramme folgte, auf denen kein virtuelles Quadrat zu erkennen war. Die Erklärung für dieses Blickverhalten ist darin zu sehen, dass das virtuelle Quadrat den Säuglingen vertraut erscheint, da sie ja bereits vorher an ein Quadrat habituiert waren. Unvertraut und daher interessanter erscheinen ihnen die anderen Muster. Exkurs Ende. Der Musterergänzungseffekt lässt sich auch bei bewegten Mustern erkennen. In einer Untersuchung von Kelman und Spelke 1983 wurde 4 Monate alten Säuglingen ein Stab gezeigt, der hinter einem Quader hin und her bewegt wird. Nach der Habituationsphase werden 2 Teilstäbe sowie ein vollständiger Stab präferiert. Auch dieser Versuchsaufbau wird im gedruckten Lehrbuch dargestellt, siehe Abbildung 7.7. Die Teilstäbe erscheinen nun interessant und erwartungswidrig, da nach der Habituationsphase offenbar ein vollständiger Stab und nicht 2 Teilstäbe erwartet wurden. Die beiden sich bewegenden Teilstäbe waren offenbar in der Habituationsphase virtuell zu einem Gesamtstab ergänzt worden. Bereits mit 12 Monaten sind noch komplexere Musterergänzungsleistungen möglich. In einer Studie von Rose, Jankowski und Senior 1997 wurden 12 Monate alte Kinder an Zeichnungen von Motorrädern habituiert, bei denen 33, 50 oder 66% der Ausgangszeichnung fehlte. Die Abbildungen waren also dementsprechend unvollständig. Danach wurde das komplette Motorrad zusammen mit einer Zeichnung eines anderen Gegenstandes präsentiert. Die Kinder präferierten nun die neue Zeichnung, wodurch sich zeigt, dass sie die andere Abbildung als bereits bekannt registriert hatten. Bei diesen Musterergänzungsleistungen spielen allerdings zusätzliche Erfahrungen mit den Gegenständen eine Rolle, da eine Musterergänzung nur dann möglich ist, wenn zuvor visuelle Erfahrungen mit Motorrädern bestanden. Tiefenwahrnehmung. Ein spezieller Teil der visuellen Wahrnehmung bezieht sich auf die Tiefenwahrnehmung. Einige grundlegende Bestandteile der Tiefenwahrnehmung sind offenbar bereits kurz nach der Geburt nachweisbar, während andere sich erst in den folgenden Monaten entwickeln. Zu den bereits sehr früh nachweisbaren Bestandteilen gehört die Größenkonstanz. Beispiel: Hält man beispielsweise ein DIN A4-Blatt in einem Abstand von etwa 30 cm vor die Augen, so wird das Abbild des Blattes auf der Retina sehr groß sein. In einem Abstand von 2 Metern betrachtet, ist das Abbild des Blattes auf der Retina dagegen entsprechend klein. Niemand würde jedoch auf den Gedanken kommen, dass das Blatt in einem Abstand von 2 Metern betrachtet kleiner geworden ist. Das Blatt wird vielmehr als gleich groß wahrgenommen, obwohl das Abbild auf der Retina unterschiedlich groß ist. Es findet also eine interne Korrektur statt, die den Gegenstand konstant gleich groß erscheinen lässt. Dieses Phänomen wird als Größenkonstanz bezeichnet. Beispiel Ende. Wie aber lässt sich zeigen, dass dieser Korrekturmechanismus schon im frühen Säuglingsalter aktiv ist und dass demnach auch ein Säugling über eine Größenkonstanz verfügt? Auch hier wird das Habituations-Dishabituationsparadigma genutzt. Die Säuglinge werden an ein Objekt habituiert. Danach wird eine vergrößerte Variante desselben Objektes in einem Abstand präsentiert, der zu einer gleich großen Retina-Abbildung führt. Als Ergebnis zeigt sich, dass die Säuglinge den neuen Stimulus länger betrachten. Dies bedeutet, dass sie den neuen Stimulus als größer wahrnehmen, obwohl er auf der Retina gleich groß abgebildet wird. Es muss also eine interne Korrektur stattgefunden haben, die dem Säugling zeigt, dass es sich um einen neuen Gegenstand handelt, obwohl er auf der Retina gleich groß abgebildet wurde. Siehe dazu unter anderem Slater, Mattock und Brown 1990. Bei der Größenkonstanz handelt es sich um einen recht elementaren Bestandteil der Tiefenwahrnehmung. Andere Bestandteile der Tiefenwahrnehmung werden erst deutlich später erworben. Dazu gehört insbesondere das Verständnis von Hinweisen für räumliche Tiefe, Tiefen-Cues. So erscheinen beispielsweise näher liegende Objekte größer als entfernt liegende Objekte. Siehe dazu auch Abbildung 7.8 des gedruckten Lehrbuches. Obwohl man aufgrund der Größenkonstanz weiß, dass es sich um gleich große Objekte handelt, kann man aus den visuellen Größenverhältnissen auf die räumliche Entfernung schließen. Es gibt eine Reihe von Forschungsparadigmen, mit denen sich zeigen lässt, dass diese Kompetenz nicht von Geburt an vorhanden ist. Ein besonders bekanntes Beispiel ist die visuelle Klippe von Gibson und Walk 1960. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs, die visuelle Klippe. Exkurs: Die visuelle Klippe. Bei der visuellen Klippe befindet sich das Kind auf einer ebenen Fläche mit einem Schachbrettmuster. Vor dem Kind befindet sich ein Abgrund, der mit einer Glasplatte abgedeckt ist. Die gleich großen, durch die Entfernung aber kleiner wirkenden Quadrate des Schachbrettmusters im Abgrund wirken als Tiefen-Cues. Es stellt sich nun die Frage, ob das Kind die Tiefe wahrnimmt und sich weigert, trotz Lockens der Mutter die Glasplatte zu betreten. Sehen Sie hierzu auch das Webvideo Visuelle Klippe auf www.lehrbuch-psychologie.de. Exkurs Ende. Es zeigt sich, dass viele Kinder bereits im Alter von 6 Monaten nicht mehr dazu zu bewegen sind, auf die Glasplatte zu kriechen. Die Tiefenwahrnehmung liegt offenbar bereits in diesem Alter vor. Dabei ergibt sich allerdings das Problem, dass jüngere Kinder in der Regel wegen mangelnder Krabbelfähigkeiten ohnehin nicht auf die Platte kriechen könnten. Bei dieser Vorgehensweise bleibt also zunächst unklar, ob die Tiefe auch schon früher erkannt und gefürchtet wird. Ein Ausweg besteht darin, die Säuglinge, die noch nicht krabbeln können, auf die Glasplatte zu ziehen und die physiologischen Reaktionen zu messen, zum Beispiel über den Hautwiderstand oder ein EKG. Hier zeigt sich, dass bereits wesentlich jüngere Kinder im Alter von 2 bis 3 Monaten deutliche physiologische Reaktionen zeigen, wenn sie auf die tiefe Seite gezogen werden. Überraschend ist allerdings, dass die Herzrate auf der tiefen Seite der visuellen Klippe nicht ansteigt, sondern sinkt. Die sinkende Herzrate spricht eher für eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erhöhtes Interesse, nicht aber für eine erhöhte Angst. Dies wird bestätigt durch einen Vergleich von Herzraten von 5 und 9 Monate alten Säuglingen. Auch hier zeigt sich bei den jüngeren Säuglingen eine sinkende Rate, während sie bei den älteren ansteigt. Erst bei den älteren Kindern scheint also Angst vor der Tiefe zu bestehen. Siehe dazu Schwarz, Campos und Beisel 1973. Aus diesen Studien folgt, dass die Reaktion auf Tiefe nicht angeboren ist, wie beispielsweise bei Küken, die vom ersten Tag an die Tiefe meiden, sondern dass sie im Zusammenhang mit der Motorikentwicklung, also Krabbeln und Laufen, gelernt wird. Ähnliches zeigte sich auch bei Studien, bei denen Kindern ein trapezförmiger Gegenstand monokular präsentiert wurde. Der Ausgangspunkt der Überlegungen besteht dabei darin, dass Kinder nach Objekten greifen wollen, die vor ihnen platziert sind. Bei einem trapezförmigen Gegenstand erscheint das längere Ende näher und das kürzere weiter entfernt. Hier zeigt sich, dass jüngere Kinder unter 6 Monaten noch keine eindeutige Tendenz zeigen, zum längeren Ende zu greifen. Erst die älteren Kinder zeigen eine eindeutige Tendenz zum längeren Trapezende. Siehe Jonas, Cleaves und Patterson 1978. Auch weitere Tiefenindikatoren, wie beispielsweise die Wahrnehmung einer größeren Entfernung bei Objekten, die teilweise von einem anderen Objekt verdeckt werden, werden in diesem Alter genutzt. Siehe dazu Zen, Jonas und Knill 2001. Als Schlussfolgerung ergibt sich auch hier, dass sich eine systematische Nutzung von Tiefen-Cues erst bei älteren Säuglingen ab etwa 6 Monaten findet. Widersprüche zwischen unterschiedlichen Studien hinsichtlich der Altersangaben lassen sich vermutlich dadurch erklären, dass die Tiefen-Cues sukzessiv erworben werden, indem einige Lernerfahrungen früher erfolgen als andere. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass zumindest im Alter von 5 bis 6 Monaten nahezu alle Tiefen-Cues verfügbar sind und dass dabei insbesondere Bezüge zu den Motorikerfahrungen bestehen. Siehe dazu Campos et alii 2000. Wahrnehmung von Emotionen. Ein weiterer Spezialfall bei der visuellen Wahrnehmung bezieht sich auf die Wahrnehmung von Emotionen bei anderen Personen. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass bereits bei Säuglingen eine deutliche Präferenz für Gesichter nachgewiesen werden kann. Schon früh zeigt sich, dass Säuglinge nicht nur Gesichter präferieren, sondern auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke voneinander differenzieren können. Werden 3 Monate alten Säuglingen Bilder präsentiert, die Gesichter mit unterschiedlichen Emotionen zeigen, Freude mit unterschiedlicher Intensität und neutrale Gesichtsausdrücke, schauen sie länger auf die Gesichter mit dem Ausdruck von Freude, wobei die Präferenz mit der Höhe der Intensität zunimmt. Es existiert also schon früh eine Präferenz für positive Emotionen, die anderen Gesichtsausdrücken vorgezogen werden. Siehe dazu Kuckuck, Wibbert und Bornstein 1986. Das Erkennen positiver Emotionen ist für einen Säugling insofern bedeutsam, als positive Emotionen eine Interaktionsbereitschaft der Bezugsperson signalisieren. Er kann erwarten, dass sich die Bezugsperson ihm zuwendet und dass seine psychosozialen und physischen Bedürfnisse befriedigt werden. Dies könnte erklären, warum vorrangig zwischen positiven und negativen Emotionen differenziert wird und zunächst keine weitere Differenzierung zwischen verschiedenen negativen Emotionen erfolgt. Siehe dazu Parke und Gauwein 2009. Auditive Wahrnehmung. Bereits vorgeburtlich sind Kinder in der Lage, auf Geräusche zu reagieren. Wenn beispielsweise ein lauter, hochfrequenter Ton nahe am Bauch einer Schwangeren auftritt, steigt die Herzschlagfrequenz des Fötus. Nachgeburtlich haben Säuglinge zunächst noch nicht die volle akustischen Hörfähigkeiten eines Erwachsenen. Das leiseste Geräusch, auf das Säuglinge reagieren, ist etwa 4-mal lauter als das leiseste Geräusch, das ein Erwachsener identifizieren kann. Maurer und Maurer 1988. Die volle akustische Leistungsfähigkeit erreicht ein Kind erst im Laufe der ersten Lebensjahre. Säuglinge können weiterhin schon 4 Tage nach der Geburt die Stimme der Mutter von anderen weiblichen Stimmen unterscheiden. Dies lässt sich durch die Saugreaktion des Säuglings bei unterschiedlichen Stimmen nachweisen. Man geht dabei so vor, dass zunächst die Grundfrequenz, mit der ein Säugling saugt, bestimmt wird. Danach wird den Kindern die Stimme der Mutter vorgespielt, sobald sie schneller als in der Grundfrequenz saugen. Reduzieren sie die Saugfrequenz, hören sie die Stimme einer anderen Frau. Die Säuglinge bestimmen daher durch ihren Saugrhythmus, ob ihnen die Stimme der Mutter oder eine andere Stimme vorgespielt wird. Offenbar lernen es die Kinder schnell, ihre Saugfrequenz so einzustellen, dass sie die Stimme ihrer Mutter hören. Dies gelingt ihnen ebenso, wenn eine erniedrigte und nicht eine erhöhte Saugfrequenz mit dem Hören der mütterlichen Stimme verknüpft ist. Die Säuglinge sind also offenbar in der Lage, ihre Saugfrequenz so einzustellen, dass sie die Stimme ihrer Mutter hören. Sie können die Stimmen voneinander unterscheiden und präferieren die mütterliche Stimme vor einer fremden Stimme. Siehe dazu De Casper und Pfeiffer 1980. Diese Bevorzugung gilt im Übrigen nicht für die Stimme des Vaters im Vergleich zu fremden Männern. Auch wenn die Säuglinge die Stimme des Vaters in den ersten Lebenstagen gleich häufig gehört hatten wie die Stimme der Mutter. Vermutlich bestehen schon vorgeburtliche Erfahrungen mit der Stimme der Mutter, die die spätere Präferenz für die Stimme der Mutter mitbestimmen. Studie: Vorgeburtliche Erfahrungen. Wiedererkennen einer Geschichte. Um die Bedeutung vorgeburtlicher Erfahrungen zu prüfen, wurden Mütter gebeten, in den letzten 6 Schwangerschaftswochen eine kurze Geschichte 2-mal am Tag laut zu lesen. Nach der Geburt konnten die Kinder durch bestimmte Saugfrequenzen entscheiden, ob sie die bereits früher gehörte oder eine andere Geschichte präferieren. Als Ergebnis dokumentierten De Casper und Spence 1986 eine deutliche Präferenz der Kinder für die bekannte Geschichte. Dies zeigt, dass bereits vorgeburtliche auditive Erfahrungen bestehen, die die späteren Präferenzen mitbestimmen können. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch, wenn Kindern wenige Tage nach der Geburt Geschichten in der Muttersprache und einer Fremdsprache von derselben Person vorgelesen werden. Die Kinder präferieren dabei die Geschichten in der Muttersprache. Siehe dazu Moon, Cooper und Pfeiffer, 1993. Dies unterstützt ebenfalls die Annahme vorgeburtlicher auditiver Einflüsse. Studienbeispiel Ende. Weitere Präferenzen bestehen für hohe Töne bei Geräuschen oder der menschlichen Stimme gegenüber niedrigen Tönen. Siehe dazu Kessen, Haith und Salapatic, 1970. Die hohen Töne wirken beruhigend auf den Säugling, niedrige Töne dagegen erregend. Es ist beachtenswert, dass das typische Sprachverhalten von Erwachsenen im Umgang mit Säuglingen den akustischen Fähigkeiten des Säuglings ideal angepasst ist, da häufig die Stimmlage beim Sprechen mit einem Säugling angehoben wird. Weiterhin können bestimmte Rhythmen wie der Herzschlag eine beruhigende Wirkung auf Säuglinge haben. Dies könnte der Grund sein, weshalb sich auch in der Sprache mit Säuglingen und in Kinderliedern viele rhythmische Elemente finden. Neben der visuellen und auditiven Wahrnehmung gibt es noch weitere Sinnesmodalitäten, bei denen sich vor allem in den ersten Lebensmonaten noch Entwicklungsfortschritte finden. Die Basiskompetenzen liegen jedoch in den meisten Fällen unmittelbar nach der Geburt bzw. sogar teilweise schon pränatal vor. Betrachtet man beispielsweise den Geschmack, so sind schon Neugeborene in der Lage, die wichtigsten Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig und bitter zu unterscheiden. Die Unterscheidungsfähigkeit lässt sich anhand der mimischen Reaktionen von Säuglingen auf Geschmacksrichtungen prüfen. Es besteht, wie zu vermuten, eine Präferenz für einen süßen Geschmack, die sich sogar schon pränatal nachweisen lässt. Intermodale Wahrnehmung. Bei der intermodalen bzw. crossmodalen Wahrnehmung geht es um die Verknüpfung von Informationen aus den verschiedenen Sinnesmodalitäten. Die Fragestellung lautet dabei, ob es bereits Säuglingen gelingt, die Informationen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten, zum Beispiel visuelle und auditive Informationen, miteinander zu integrieren. Definition: Bei der intermodalen bzw. crossmodalen Wahrnehmung handelt es sich um die Integration von Informationen aus verschiedenen Sinnessystemen zu einem ganzheitlichen Sinneseindruck. Definition Ende. Informationen werden häufig über verschiedene Wahrnehmungskanäle hinweg miteinander kombiniert, zum Beispiel haptische mit visueller Information. Schon Neugeborene scheinen zur Integration der Information aus verschiedenen Sinneskanälen in der Lage zu sein. Beispielsweise wenden sie sich einer Lautquelle zu und versuchen danach zu greifen. Studie: Verknüpfung haptischer und visueller Informationen. In einer Studie zur intermodalen Wahrnehmung wurde beispielsweise der Frage nachgegangen, ob Säuglinge in der Lage sind, haptische und visuelle Informationen miteinander zu verknüpfen. In dieser Studie erhielten Säuglinge zunächst die Gelegenheit, mit zwei verdeckten Ringen zu spielen, die entweder variabel, mit einem Band, oder fest, mit einem Stab, verbunden waren. Nach einer Habituationsphase zeigen bereits 4 Monate alte Säuglinge eine Präferenz für das noch nicht bekannte Ringepaar. Dies zeigt, laut Strary und Spelke 1988, dass sie das Objekt, mit dem sie gespielt haben, wiedererkannt haben. In einer weiteren Studie von Meltzoff und Borton 1979 wurde überprüft, ob Säuglinge einen Schnuller visuell identifizieren können, an dem sie zuvor nur gesaugt hatten. Dazu saugten insgesamt 64 Säuglinge im Alter von 1 Monat zunächst an einem Schnuller, den sie nicht sehen konnten. Danach wurden ihnen 2 Schnuller gezeigt. Beide Schnuller unterschieden sich dadurch, dass die Saugfläche des einen Schnullers mit Noppen versehen war, während der zweite Schnuller eine glatte Fläche aufwies. 72% der Säuglinge betrachteten den Schnuller länger, an dem sie zuvor gesaugt hatten. Es wurde dabei variiert, an welchem Schnuller die Säuglinge zunächst saugten. Es zeigt sich also, dass die Säuglinge schon im Alter von 1 Monat in der Lage sind, die haptische und die visuelle Information miteinander zu verknüpfen. In dieser Studie gelang es demnach sogar, in einem früheren Alter als in der zuvor dargestellten Studie, einen Zusammenhang zwischen der visuellen und der haptischen Information herzustellen. Studienbeispiel Ende. Bei einem Vergleich beider Studien wird dem aufmerksamen Hörer aufgefallen sein, dass in der einen Studie die Präferenz für das neue Objekt, während in der anderen Studie die Präferenz für das bereits bekannte Objekt als Beleg für die Verknüpfung der visuellen und haptischen Information gesehen wird. Vor allem bei unvollständiger Habituation kommt es nicht selten zu einer Präferenz für das bereits bekannte Objekt, da das Interesse an diesem Objekt noch nicht vollständig abgeflacht ist. Bei vollständiger Habituation ist dagegen mit einer Präferenz für das neue, noch unbekannte Objekt zu rechnen. Kommt es nun zu einem Präferenzunterschied, kann man davon ausgehen, dass der Säugling beide Objekte voneinander unterscheidet und von dem einen auf das andere Objekt schließen kann. Dies gilt vor allem dann, wenn beide Objekte in unterschiedlichen Stichproben zur Habituation verwendet wurden und die Präferenz bei beiden Ausgangsobjekten in die gleiche Richtung geht. Entweder Präferenz des neuen oder Präferenz des bereits bekannten Objekts. Die Integration von visueller und auditiver Information kann in Teilbereichen auch schon deutlich früher als mit 5 Monaten nachgewiesen werden. So lässt sich beispielsweise schon vor dem Alter von 5 Monaten zeigen, dass Säuglinge beunruhigt reagieren, wenn die Stimme der Mutter nicht synchron mit den Lippenbewegungen ist. Zum Beispiel auf einem Videomonitor mit verzögerter Zuspielung der Stimme. Sie erwarten offenbar, wie Erwachsene auch, dass visuelle und auditive Informationen synchron zueinander sind. Siehe dazu Walker, 1982. Studie: Verknüpfung visueller und auditiver Informationen. Die Fähigkeit zur Verknüpfung visueller und auditiver Information konnte mit einer Studie von Pickens 1994 belegt werden, in der Kindern 2 Videos parallel gezeigt wurden, auf denen sich entweder A. ein Zug nähert oder B. ein Zug entfernt. Die Videos wurden mehrfach präsentiert, wobei in der Hälfte der Fälle das begleitende Geräusch lauter wurde und in der anderen Hälfte leiser. Wenn die Säuglinge Bild und Geräusch miteinander integrieren können, sollten sie bei lauter werdendem Geräusch auf den näher kommenden Zug schauen, im anderen Fall auf den sich entfernenden Zug. In einer Kontrollbedingung fuhr ein Zug vom oberen zum unteren Bildrand bzw. umgekehrt. Hier gab es keine sinnvolle Verknüpfung zwischen Bild und Geräusch. Die Säuglinge dürften in ihrem Blickverhalten hier lediglich auf dem Zufallsniveau liegen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 5 Monate alten Säuglinge in der ersten Bedingung überzufällig häufig die korrekte Assoziation zwischen Bild und Ton bilden, in der zweiten Bedingung jedoch erwartungskonform auf dem Zufallsniveau bleiben. Es gelingt ihnen also, eine Assoziation zwischen Bild und Ton herzustellen. Studienbeispiel Ende. Man kann also festhalten, dass die Fähigkeit zur intermodalen Wahrnehmung teilweise bereits vor der Geburt an besteht und sich in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Wobei insbesondere auch die Erfahrung, zum Beispiel bei der Assoziation von Gegenstand und zugehörigem Geräusch, eine Rolle spielt.